Der Mann, der vor mir sitzt hier im Studio, den habe ich früher jeden Freitag gesehen und zwar in unterschiedlichen Zuständen, er sowohl als auch ich. Freitag war nämlich Britpop-Abend oder Indie-Abend im Atomic Café in München, ein wichtiger Nachtclub. Was ist deine zentrale Erinnerung, Christian, du als Clubchef, an diese Abende?
Die zentrale Erinnerung ist an Marc Liebscher, den DJ, den Betreiber vom Label Blickpunkt Pop, der dann Sportfreunde Stiller Manager wurde. Und damals wurde aufgelegt mit CDs. Und Marc Liebscher hatte die Angewohnheit, im Laufe des Abends relativ viel Gin Tonics zu trinken, die ich ihm immer persönlich vorbeigebracht habe. Und die hat er dann immer gerne auf den Plattentellern abgestellt. Und irgendwann war es dann total lustig, die Drinks nachzumischen, dadurch, dass man den Plattenspieler angeschaltet hat. Und ich fand es immer nicht so lustig, weil...
Das gute Equipment.
Ja, ja. Ne, aber ja, doch, das ist mein Bild so. Marc Liebscher an den Reglern. Der Gin Tonic dreht sich auf dem Plattenteller. Die Stimmung ist bestens.
Wir bleiben heute trocken hier auf Bayern 2.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft.
Christian Heine hat Britpop in München groß gemacht.
Oh, jetzt hat er gerade gezuckt, der Christian Heine. Bei dem Satz hat Britpop in München groß gemacht. Was stimmt alles nicht dran?
Also die Lorbeeren, die gebühren nicht mir, sondern dem Marc Liebscher, würde ich sagen. Der hat schon vorm Atomic Café angefangen, Britpop Club Nights zu veranstalten im Hideout, im kleinen Rahmen, hat öfter auch schon Bands veranstaltet und der war sicher viel maßgeblicher beteiligt an der Britpop-Explosion in München als ich selber dann.
Jetzt müssen wir das Atomic Café mal einordnen für alle außerhalb der Landeshauptstadt, die vielleicht nie in den Genuss kamen, diesen Club zu besuchen. Also es war so ein schöner Nachtclub, kann man sagen, eine Diskothek, wo mit CD aufgelegt wurde, haben wir gerade gehört. Aber es gab auch Plattenspieler und vor allen Dingen gab es unfassbar viele Live-Konzerte und es gab auch unterschiedliche Themenabende, die wirklich sich einer Musikrichtung gewidmet haben. Du warst Clubchef, zusammen mit Roland Schunk hast du den Club 97 eröffnet. Da war ja die erste Britpop-Welle eigentlich schon vorüber, aber man konnte noch mit hineinsurfen darauf.
Ja, der Höhepunkt der Britpop-Welle war ja so Mitte der 90er mit dem berühmten Clash zwischen Blur und Oasis im NMI. Da ging es darum, wer mit der Single-Veröffentlichung den Platz 1 der Single-Charts in England belegen wird. Das hat dann, glaube ich, Blur gewonnen und nicht Oasis. Aber du hast recht, das Ganze war 1995 und das Atomic hat erst 1997 aufgemacht. Aber es war natürlich eine Welle von neuen Bands, die aus England vorwiegend gekommen sind. Da gab es unendlich viel Neues zu entdecken. Jede Woche ist irgendwas Neues aufgeploppt und viele dieser Bands sind damals eben auch noch auf Promotion-Tour in Deutschland gewesen und haben im Atomic Café ein Konzert gespielt.
Es war eine gute Zeit für den Pop und eine große Identifikation mit diesen Bands für viele, die da groß geworden sind in der Zeit. Ich mache jetzt mal eine ganz kurze Verordnung. Es wird jetzt sehr nerdig, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wenn wir was nicht verstehen, NMI war jetzt gerade schon der Fall. Zum Beispiel, das ist der New Musical Express. Das war sowas wie die Bild-Zeitung damals für die Indie-Szene. Wir machen jetzt ein kurzes Entweder-Oder. Blur oder Oasis?
Beides geil.
Okay, beides geil, sagt er. Dann zwei wichtige Frontfrauen. Justine Frischmann oder Patsy Kensit?
Lieber Justine Frischmann.
Weil?
Elastica, ganz großartige
Band. Hören
wir
Band, später auch noch.
Gründungsmitglied von Suede.
Hören wir nachher auch noch die Justine. Warst du Rocker oder warst du Mod?
Witzigerweise beides in verschiedenen Lebensabschnitten.
Wie sahst du als Rocker aus? Erklär mal, was hat dich zum Rocker gemacht?
Rocker war ich in den 80ern, als ich eine schwarze Lederjacke getragen habe, eine tolle hatte und eine alte Triumph gefahren bin.
Also ein Motorradl, oder? Und was war dann Mod in dir ausgemacht?
Also Mod war ich eigentlich kurz davor mit Roller und Fred Perry und so weiter, aber das war mir irgendwie zu lame. Die Rocker waren irgendwie spannender. Ich bin auch lieber Motorrad gefahren als Roller.
Dann hätte ich jetzt gleich die nächste Frage wäre gewesen, Fishtail Parker, was Oasis ja groß gemacht hat oder Lederjacke?
Fishtail Parker hat nicht Oasis groß gemacht, sondern eher Quadrophenia, die Mods der 60er Jahre. Und wie war die Frage?
Oder Lederjacke.
Beides zu seiner Zeit, je nachdem.
Also beides ist im Schrank gewesen. Manche verorten ja die Geburtsstunde des Begriffs Britpop, habe ich gestern noch eine Doku mir angeschaut, im Jahr 1993, da war zumindest dieser Begriff das erste Mal in den Schlagzeilen und zwar über ein Album von Suede. dann hätten wir jetzt eigentlich 31 Jahre Britpop. Aber es ist jetzt ein bisschen Henne-Ei. Also wann verortest du für dich ganz persönlich den Begriff Britpop, die Geburtsstunde für dich?
Also du beziehst dich jetzt, glaube ich, gerade auf den BBC-Moderator, der das irgendwann mal 93, glaube ich, gesagt hat. Aber es gibt auch Leute, die sagen, der Godfather of Britpop, Ray Davies von den Kinks, also 60er Jahre, und diese ganze Britpop-Bewegung als Gitarrenpop-Bewegung bezieht sich natürlich stark auf die 60er Jahre. Da gibt es viele 60er Jahre Einflüsse und deshalb kann man das nicht so genau sagen. Britpop ist britische Popmusik, die gibt es schon seit den späten 50er Jahren.
Aber wir sagen jetzt einfach mal, wir feiern 30 Jahre, weil es gibt eh nicht so viel zu feiern. Es ist ganz gut, wenn man sich einen Anlass baut. Du bist ja jetzt, du feierst, glaube ich, nächstes Jahr, 2025, einen runden Geburtstag, oder? Du wirst nächstes Jahr 60?
Stimmt, ja.
Das wird dir gerade so ein bisschen schwummrig, wenn ich das sage.
Ja. Sagen wir es mal so, es ist jetzt nicht wirklich mega geil, 60 zu werden.
Naja, die Alternative wäre früh gestorben. Das ist auch nicht so geil. Also
wer weiß, läuft wer
ja
weiß.
Noch, who knows, ja. Kommt auf die Umstände an. Also du bist jetzt, Stand heute, 59. Das heißt, Mitte der 90er warst du so Ende 20. Da bist du von Germering, wo du aufgewachsen bist, nach München gezogen. Du warst kein guter Schüler, oder?
Und ich war zwar lange auf der Schule, aber nicht besonders gut.
Hat keinen Bock gemacht.
Nee, die Schwerpunkte, die ich da hatte, die haben nicht wirklich meinen Interessen und Neigungen entsprochen. Mathe, Physik, Naturwissenschaften und so weiter, das war jetzt nicht wirklich das, wo ich stark drin war. Ich war eher so der kreative Typ, der wahrscheinlich auf einer musischen Schule besser aufgehoben gewesen wäre.
Du hast auch eine Band gehabt.
Ja, ich hatte zwei Bands in meinem Leben. Das eine war eine 77 Power Pop Coverband, die hieß Spectre. Und dann habe ich später nochmal in einem Indie-Rock-Projekt Bass gespielt, das hieß Bright, die waren eigentlich richtig gut, vor allen Dingen haben die auch nur eigene Songs gespielt, aber als wir dann die Bühnenreife erlangt hatten, sind alle in alle Herren Länder verschwunden, der eine nach Hamburg, der andere nach Berlin und dann hat sich das erledigt gehabt.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Christian Heine war Chef im Atomic Café.
Atomic Café, schön gesagt. Christian Heine ist bei uns zu Gast, Clubbetreiber des legendären Atomic Cafés. Zusammen hat er das gemacht mit Roland Schunk. Das war dieser Club für eine ganze Generation und auch für mich unglaublich wirklich identitätsstiftend. Und leider gibt's es nicht mehr. Für mich damals ein Riesenschock, wie es Atomic Café zugemacht hat. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Jetzt sind wir erstmal bei dir. Du warst eigentlich, Christian, Grafiker.
Richtig. Also,
wie kommt man denn vom Grafikerjob zum Clubbetreiber?
Das war nicht so schwer. Also Grafiker, ich bin kein studierter Grafiker. Ich bin das, was man heute vielleicht Mediengestalter nennen würde, mit ganz normaler Ausbildung damals in einem grafischen Betrieb und anschließend noch Voss Gestaltung. Wie kommt man dazu? Ja, erstens gibt es einen Beruf und ein Privatleben, private Interessen. Musik war für mich schon immer sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen auch britische Popmusik. Ich bin quasi mit den Beatles aufgewachsen, also jetzt nicht zeitgleich, aber dann war das zumindest die erste Band, die mich richtig fasziniert und gefesselt hat. Und es gab natürlich eine Szene, es gab Musiker in München, es gab Gleichgesinnte, es gab ein Jugendzentrum, wo man Leute getroffen hat, die hatten auch irgendwie so ein komisches Oberteil mit einem Lorbeerkranz an und so. Ja, einfach Popkultur interessiert, musikaffin und zum Club bin ich dann gekommen, weil ich selbst auch ab und zu ein bisschen aufgelegt habe in den späten 80ern, damals vorwiegend 60er Jahre Musik, das war auch so eine nette Subkultur, auf die sich die Britpopper dann später berufen haben. Und ich hatte dann auch Kunden aus dem Nachtleben als Grafiker. Und da gab es dann mal die Möglichkeit, eine Clubnacht mitzugestalten. Und ich hatte Erfahrung als DJ, hatte auch schon Konzerte in Germering veranstaltet. Ja, und dann haben wir 1996 angefangen in der Wunderbar in München Samstag eine Club Night zu veranstalten, die hieß dann auch schon Atomic Café und die war recht gut besucht und erfolgreich.
Und so wurde aus dem Wunderbar-Abend ein ganzer Club mitten in München, wirklich im Herzen, also wirklich um die Ecke von der Maximilianstraße. Das Atomic war ja vor allen Dingen auch wahnsinnig schön. Also die ganze Ausstattung war sehr, sehr liebevoll, sehr im 60s-Stil mit einem Glitzervorhang legendär. Der ist, glaube ich, mittlerweile im Museum, oder? Im Stadtmuseum?
Ja, es gab ja jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Jahre lang eine Nachtleben-Ausstellung im Stadtmuseum und da haben sie ganz viele Elemente aus dem Atomic Café gezeigt, sogar den Hauptraum nachgebaut. Das lag daran, dass wir schon früh dafür gesorgt haben, dass diese Sachen alle in die Sammlung gegeben werden können.
Mhm. Also museal eigentlich, also wirklich eine Ikone und in einem Club kann man ja mal so zusammenfassen. Und es gab auch gute Drinks, den pangalaktischen Donnergurgler zum Beispiel, der mich jeden Freitag gekillt hat, wenn ich ihn immer wieder, ich keine Lernkurve bei mir konsumiert habe. Was war an euch wichtig, als ihr euch da euren Epizentrum gebaut habt? Das ist ja traumhaft, sowas machen zu können.
Ich glaube, dass wir einen anderen Ansatz hatten als viele andere Gastronomen. Wir wollten nicht einen Club machen und haben uns dann überlegt, was dort für Musik laufen könnte, sondern wir hatten die Möglichkeit, den Laden zu übernehmen über einen Kunden von uns. Ich habe ja damals das Piranha-Magazin gelayoutet. Roland hat mir dabei geholfen und der Chef vom Piranha-Magazin, Alex Lacher, hatte damals auch in der Gastronomie hier und dort seine Finger im Spiel und hatte gerade versucht, einen Drum-and-Bass-Club in der Neuturmstraße zu etablieren, hat es dann aber fallen lassen, das Projekt. Und deshalb hatten wir dann die Möglichkeit, auf diese Räume zuzugreifen, beziehungsweise er hat uns angeboten, dass wir ihm die ablösen können und fand die Idee wohl ganz lustig, dass seine Grafiker da jetzt einen Club machen. Und wir haben gesagt, naja, würden wir schon machen, wenn es da genauso aussieht, wie wir uns das vorstellen. Wir haben da recht genaue Vorstellungen davon, was da alles rein muss. Da muss eine Cocktailbar rein, da muss eine Couch-Ecke rein, da muss ein Glitzervorhang rein, da muss ein bisschen Space Age, 60s, Mid-Century Flair rein, da muss ein Kiosk rein, wie auch in der Wunderbar einer war. Ja, und dann konnten wir uns da austoben und konnten das in die Tat umsetzen. Und dann ist es ein schöner Club geworden.
Ja, es ist ein wahnsinnig schöner Club geworden. Aber es ist ja eigentlich so, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja dann wie, wenn man sich selber so einen Indoor-Spielplatz baut.
Ja, kann man so sagen.
Und das Booking war auch ganz klar aufgeteilt. Der Roland hat die 60s-Band gebucht, du hast die Indie-Bands gebucht. Das war ja die große Phase des Britpop eben auch oder die Nachwehen davon. Das heißt, du hast den New Musical, den Express, den NME aufgeschlagen und guckt, wer ist gerade hot, der wird mitgenommen und gebucht, oder?
So einfach ist es nicht, weil dieser Mythos vom Bands nach München holen oder sowas, der stimmt ja so nicht. Die Bands sind immer auf einer Tournee. Keine Band kommt für einen Gig nach München. Und das heißt, du arbeitest eng zusammen mit örtlichen Veranstaltern, mit Konzertagenturen. Damals war es so, dass die großen Konzertagenturen gerne auch nochmal direkt mit einem Venue zusammengearbeitet haben. Das ist heute ein bisschen anders. Da kommt alles so aus einer Hand und landet auch in einer Hand. Ja, und dadurch hatten wir die Möglichkeit, viel neues, geiles, heißes Zeug aus England, später dann auch aus Amerika und Schweden zu veranstalten. Es lag auch daran, dass München damals als Medienstadt einfach noch wichtiger war, weil damals gab es noch den Musikexpress und den Rolling Stone, die Redaktionen in München, bis 2010. Dann gab es noch MTV bis 2004.
In der Osterwaldstraße, ja.
Und das ist leider alles weggefallen und in Berlin zentralisiert worden. Und dadurch hat München natürlich ein bisschen an Bedeutung verloren.
Bedeutung verloren. Wie hat denn jetzt, bleiben wir mal bei dir, wie hat denn das Atomic Café und die Eröffnung dieses Clubs, wie hat es dein Leben verändert?
Naja, mein Gott, das wurde dann sehr, sehr schnell extrem viel Arbeit. Auf jeden Fall eine Vollzeitbeschäftigung. Das konnte man nicht mehr nebenbei machen. So anfangs habe ich ja noch Grafikkunden weiter betreut. So das erste Jahr Atomic Café. Das haben wir dann alles gedroppt, weil dafür keine Zeit mehr war. Wir hatten genug zu tun. Wir haben ja von Anfang an 5 oder 6 Tage die Woche bespielt. Und hatten dann auch schnell einen Haufen Leute, die für uns gearbeitet haben. Das waren so im Schnitt dann mit DJs und so immer um die 40 Leute, die da beschäftigt waren. Jo, und es ist auch nicht zu unterschätzen, wie anstrengend es ist, weil du hast halt deinen Dayjob, wo du das ganze Booking und die Kommunikation machst und Buchhaltung und was nicht alles anfällt. Und die eigentliche Party geht dann aber erst abends los. Das heißt, wenn normale Leute Feierabend haben und die Füße hochlegen können zu Hause, dann...
Dann kommt der Typ mit dem Marschierpulver und dann
so ähnlich.
Die zweite Runde.
Und dann geht's halt erst so richtig los, ne? Und da musst du dir dann wirklich deine Kräfte gut einteilen, dass du dich nicht komplett aufarbeitest innerhalb kürzester Zeit.
Christian Heine, der ehemalige Clubbetreiber vom Atomic Café, ist heute zu Gast anlässlich von, haben wir jetzt einfach mal behauptet, 30 Jahre Britpop hier. Und wir widmen widmen dieser Musik eine ganze Woche hier auf Bayern 2. Christian, du bist jetzt, wenn du erzählst, bist du so total buchhalterisch bislang. Du bist überhaupt nicht so der euphorische Tanzfeger, den ich so kenne von früher. Du machst es mit einem sehr großen Ernst, auch wenn du rückwirkend erzählst. Wo ist denn der Phantom geblieben?
Ja, also Phantom, das ist Emotion, ja, aber...
Du bist voll unemotional. Warum?
Ja, du, weil man darf sich da jetzt auch nicht in Sentimentalitäten verlieren und der Geschichte nachtrauern. Das war eine großartige Zeit. Für mich 20 Jahre mit einem eigenen Laden und davor, die 90er waren ja auch schon ein Riesenspaß. Und ja, inzwischen sind wir halt alle älter geworden. Es geht um andere Dinge im Leben. Die Musiklandschaft ist auch nicht mehr so einfach zu durchschauen heutzutage, weil es halt sowas wie ein NMI als Leitmedium nicht mehr gibt.
Naja, ja, klar, es gibt auch die ganzen Dinge, die damals wichtig waren, Specs, Musikexpress, sonst was. Ja. Es hat natürlich, vielleicht sind wir jetzt auch rausgewachsen, ich bin Mitte 40, du wirst jetzt 60 nächstes Jahr. Aber bitte, jetzt lass uns doch mal eine Runde, das gönnen wir uns jetzt, lass uns mal so ein bisschen anekdotisch werden. Erzähl doch mal noch ein bisschen wie der Pop-Oper von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Erzähl doch jetzt mal, leben auch manche gar nicht mehr. Erzähl doch mal ein bisschen was aus dem Backstage-Bereich vom Atomic Café. Was waren deine größten Atomic-Momente?
Oh, meine größten Atomic-Momente. Also Starstruck, würde ich sagen, war es Juliette Lewis, als die aus der Dusche hochkam, weil die ist nicht im Mandarin Oriental abgestiegen, was sie sich ja locker hätte leisten können, sondern im Nightliner getourt mit Juliette and the Licks und hat sich dann auch das ganz normale Rockstar-Treatment im Atomic gegeben, also mit Dusche im Keller und so weiter. Und die kam dann irgendwann mal hoch vom Duschen im Bademantel und stand vor mir und ich war natürlich, oh, Juliette Lewis, wie krass ist das denn? So nah warst du noch nie an Hollywood.
Und dann habe ich Hollywood im Bademantel.
Ja, und dann habe ich mit ihr eine geraucht und habe mich mit ihr ein paar Minuten unterhalten. Und das war für mich, wenn man mich jetzt so nach dem Maximum Starstruck-Moment fragt. Da gibt es noch einen anderen, das war Pete Shelley von den Buzzcocks, der eine ganz wichtige Figur im englischen Pop ist, der in den 70er Jahren schon Konzerte in Manchester veranstaltet hat, der als erster die Sex Pistols in Manchester veranstaltet hat, wo es dann die Legende gibt, dass jeder, der auf dem Konzert war, eine eigene Band gegründet hat. Und der ist leider inzwischen auch schon verstorben, aber ich konnte mich noch lange und ausgiebig mit ihm unterhalten im Backstage-Raum. Das war auch eine wichtige Sache. Aber ich glaube, du spielst auf was anderes an. Du willst mehr Rock'n'Roll.
Nein,
und
ich dachte nur, ist es
Klischees,
ist
oder?
Gab es diese Klischees, wenn es die nicht gab? Vielleicht waren die ja auch alle schon total PR versaut und haben das professionell durchgezogen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, da gab es schon noch genug Almost Famous Momente mit Sicherheit. Ja, das Schöne im Atomic war ja, dass es einen Backstage-Raum gab, der war aber jetzt nicht großartig abgesichert, weil wir uns überhaupt keinen Security-Mann hätten leisten können, der da aufpasst, wer da rein und raus geht. Das heißt, da war so ein reger Austausch zwischen Publikum und Künstlern möglich.
Ja, man muss sich das so vorstellen, man ging an der Bar vorbei hinter zu den Toiletten und dann bei den Toiletten rechts ging es hinten in den Backstage-Bereich.
Links, ja, und dann rechts.
Ja, genau, ja. Links, ja, mhm. So.
Genau, und das hatte so verschiedene Auswirkungen. Das eine war, dass natürlich ganz normale Münchner Teenager oder junge Musikinteressierte die Möglichkeit hatten, wirklich mit den Künstlern zu sprechen. Und umgekehrt gab es aber auch eine große Neugierde seitens der Künstler, weil sie bei uns eben nicht abgeschirmt waren. Und vor allen Dingen war es ein Unterschied zu heute auf jeden Fall ist und was uns damals vielleicht auch schon von anderen Clubs unterschieden hat, war, dass wir immer eine Party hatten nach dem Konzert, die Leute auch nicht rausgeschmissen haben, die Partys meistens selbst veranstaltet haben, deshalb konnten wir da so eine Mischkalkulation zwischen Club Night und Konzert machen. Und dadurch war es dann häufig so, dass die Künstler halt einfach geblieben sind, noch was getrunken haben an der Bar, teilweise sogar die Party mitgenommen haben, getanzt haben. Und da gab es natürlich die wildesten Geschichten, die da passiert sind, von Künstlern, die tagelang in München verloren gegangen sind, wie Marnie Mohan von Stone Roses oder Primal Scream später. Und ja,
sind verloren gegangen.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten eigentlich. Da hatten wir eine Band veranstaltet, die Silver Apples. Das war eine Band aus den 60er Jahren. Das waren so Elektronikpioniere aus Amerika, die dann wie viele andere 60er Jahre Künstler in den 90ern oder Nullerjahren mit 80 Jahren nochmal auf Tournee gegangen sind, weil die Rente nicht gereicht hat. Da gab es ja viele. Und dann war eben dieses Silver Apples Konzert bei uns und auf einmal kamen Bobby Gillespie und Marni Morn zur Tür rein, also von Primal Scream. Die hatten an dem Tag, glaube ich, ihr Exterminator Tour Konzert in München gehabt und haben halt geschaut, was ist in der Stadt los, wo kann man noch hingehen, und dann waren die beiden eben da und Marni Morn ist total ausgeflippt, weil er es mega cool fand im Atomic Café dann auch, was hinterher aufgelegt wurde für Musik. Da hat Martin Hemmel dann 60s aufgelegt. Das hat er total gefeiert, ist irgendwie 5-mal zum DJ und gesagt, wow, like it, yeah, great, what a great club und so weiter. Und der ist dann tatsächlich verschollen gewesen. Am nächsten Tag hat mich die Agentur angerufen und hat mich gefragt, ob ich was über den Verbleib des Bassisten von Primal Scream wüsste. Und ich so, keine Ahnung, ich habe ihn zwar gestern noch gesehen, aber wo der heute steckt, weiß ich nicht. Die hatten Gott sei Dank einen Off-Tag dann und erst am nächsten Tag wieder eine Show. Aber die Nervosität bei der Agentur ist gestiegen und gestiegen. Wo ist er nur?
Aber wo war er denn?
Der ist bei Atomic-Gästen in der WG im Wohnzimmer auf der Couch gehockt und hat dort gepennt und was weiß ich, was nicht alles.
Aber was hast du gemacht in der Zeit? Bist du nach Hause gegangen irgendwann? Man kann sich ja nicht jede Woche irgendwie so ein Programm geben.
Nee, ich bin disziplinierter um 4 Uhr spätestens nach Hause gehe, immer schon gewesen.
Und wann bist du wieder aufgestanden?
Es kommt jetzt darauf an, was am nächsten Tag anstand. Aber wenn es Wochenende war, dann um 11 oder sowas. Ich habe schon geschaut, dass ich nicht irgendwie bis zum Nachmittag.
Hast du dich selber wie ein Rockstar gefühlt manchmal? Weil du warst natürlich dann auch, hey, du bist halt der Typ von dem Club. Das ist natürlich
ja,
auch cool.
Du, aber das...
Mit lauter Girls, die dich dann anhimmeln.
Ja, erstens ist
und
es gar
umsonst
nicht...
Rein.
Erstens, genau, erstens ist es gar nicht unbedingt so. Außerdem ist es auch ein irrer Druck, der auf einem lastet, weil... wahnsinnig viel Verantwortung dranhängt. Du hast ja hunderte, tausende von Gästen im Jahr, bist für die Sicherheit verantwortlich, dass nichts passiert, dass keiner zu Schaden kommt. Ich habe mich schon eher so als jemand gefühlt, der Schutzbefohlene hat, auf die er aufpassen muss. Und deshalb konnte ich mich nicht selber komplett immer völlig fertig machen.
Aber manchmal schon.
Ja, kommt jetzt bis zu einem gewissen Punkt. Also ich habe jetzt nicht wirklich krasse Blackouts, was die Zeit betrifft. Ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Christian Heine, Grafiker, Clubbetreiber, Fahrradreparateur.
Jetzt hast du gerade wieder gestarrt.
Ja, ich habe gerade Fahrradreparateur, okay, alles klar.
Ja, da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt kommen wir erstmal drauf. Das Atomic Café hat dann ja zugemacht, weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde. Dann war ein Lacoste Flagship Store eine Zeit lang, glaube ich, drin.
Oder? Ja, wobei diese,
der auch wieder
diese,
weg ist.
Ja, diese Geschichte, der böse Lacoste Store, der ist natürlich völliger Unsinn, weil Lacoste ist ein Mieter gewesen in dem Haus, der halt ein Angebot wahrgenommen hat, was ihm ein Vermieter gemacht hat. In dem Fall war es Alexandra und Elisabeth Flick, die das Haus gekauft haben. Das war halt zu verkaufen. Vorher war eine Versicherung der Besitzer. Und Mai, was macht man mit so Immobilien? Vor allen Dingen, wenn man schon jede Menge hat. Die werden saniert, dann werden sie zum Bestpreis vermietet. Und da war dann zufälligerweise halt Lacoste der Mieter.
Ich habe auch nichts gegen Lacoste. Ich mag die Krokodile eigentlich ganz gern, ehrlich gesagt. Und bin ja auch Tennisspielerin insofern. Mhm. Aber wenn du jetzt an der Tür vorbeigehst, wo früher das Atomic Café war. Also wenn ich durch die Neuturmstraße gehe, dann werde ich schon kurz nostalgisch und denke, mein Gott, wie viel Abende ich hier an dieser Tür rumgehangen bin. Was geht dir durch den Kopf, wenn du da vorbeikommst? Oder meidest du die Gegend?
Nö, ich meide das nicht wirklich, aber da muss man ja eigentlich nicht lang normalerweise. Das heißt, man muss da schon gezielt hingehen, weil jetzt gibt es irgendwie keinen Grund mehr, dahin zu gehen, außer man macht irgendwie einen Shortcut zwischen Maximilian und Tal oder sowas. Außerdem ist es da ja eh gerade ätzend, weil da eine riesen Baustelle ist.
Also du hast keine nostalgischen Gefühle?
Nee. Du, das muss man so ein bisschen, da muss man sich ein dickes Fell zulegen, weil wenn man sich da zu sehr fallen lässt in diese Melancholie, in die, das bringt dir ja nichts, das macht dich ja nur fertig.
Aber du warst schon traurig oder bist du jetzt wirklich so drüber hinweg?
Du, ich bin schon drüber hinweg, allerdings werde ich natürlich auch mit den harten Realitäten des Überlebenskampfes in der Großstadt konfrontiert. Das Atomic Café hat mich nicht reich gemacht und auch sonst niemanden, außer vielleicht die Augustiner Brauerei, ja, die war es auch vorher schon.
Weil das ist ja schon krass, denn du warst damals 50, als es Atomic zugemacht hat.
Genau.
Und der Roland.
Ich bin gerade 50 geworden.
Du bist gerade 50 geworden und der Roland Schunk, dein Businesspartner, der ist gerade Papa geworden, das heißt, er war Vater eines kleinen Kindes. Und plötzlich ist einfach die Existenzgrundlage weg.
Richtig.
Und ihr habt es 18 Jahre gemacht?
Ja, 97 bis Ende 2014 und davor aber das eine Jahr Club Night noch in Wunderbar.
Also das heißt, euer Berufsprofil war ja sehr darauf ausgelegt und plötzlich ist es weg und du bist aus allen Strukturen raus als Selbstständiger. Wie hast du die Zeit erlebt?
Du, das war für mich eine harte Nummer auf jeden Fall, weil ich habe halt hinterher versucht, in der Gastronomie noch was zu machen. Am Anfang gab es noch die Idee, vielleicht einen Atomic Café Nachfolgeclub irgendwo zu installieren. Da gab es dann auch Gespräche mit den Leuten, mit denen man sowas hätte umsetzen können. Da kam dann aber nicht wirklich für mich was bei rum. Und ansonsten ist es so, wenn du irgendwie eine Gastro eröffnen möchtest, ich hatte noch so Vorstellungen von Bar and Kitchen, irgendwie so Bader-Café-artige Treffpunkte, wo sich auch die Atomic-Gemeinde dann vielleicht weiterhin treffen kann. Die Hardcore-Stammgäste und so, die hatten ja auch alle kein Zuhause mehr. Aber auch das war nicht möglich, weil du halt exorbitante Ablösen zahlen musst in München. Und dann stand ich halt da und wusste auch nicht mehr so recht, wie es weitergeht. Dann habe ich noch mal kurz in Werbeagenturen als Layouter gearbeitet, aber das war dann auch keine echte Freude, wenn du dann im Großraumbüro Müller Drogeriemarkt Prospekte layoutest oder so. Und vor allen Dingen hatte ich auch ein Mobbing-Problem, weil die Leute natürlich wussten, das ist doch der Typ mit der Disco und dann immer gerne mal blöd geschaut haben. Also es war...
Na, es ist eigentlich so, wie man sagt, du warst eine Führungspersönlichkeit und bist jetzt irgendwie overqualified irgendwie und versuchst dich irgendwo wieder einzufügen und laufen zu lernen.
Ja, aber es war nicht wirklich so, dass ich viele Angebote gehabt hätte, wo ich irgendwie auf mein Wissen und meine Erfahrung hätte aufbauen können.
Das meint
können.
Man ja eigentlich, weil du warst ja wirklich, das Atomic Café war so erfolgreich.
Ja, ich glaube, dass es einfach damit zu tun hat, ich war ja dann schon 30 Jahre selbstständig gewesen, davor die 10 Jahre eben als Grafikfreelancer und dann 20 Jahre mit Personalverantwortung und dann gerade 50 geworden. Das ist ein Alter, in dem es beruflich sowieso schwierig wird und einem nicht mehr alle Türen offen stehen. Ich glaube, dass viele einfach auch davor zurückgeschreckt haben und mich für eine schwierige Person gehalten haben oder für einen schwierigen Mitarbeiter und deshalb davon abgesehen haben, mich mit ins Boot zu holen. Ich habe mich damals bei vielen Konzertagenturen deutschlandweit, sogar über Deutschland hinaus beworben und so weiter, aber da kam nichts rum für mich dabei.
Eigentlich total traurig, dass man angesichts des Fachkräftemangels da auf deine Expertise verzichtet. Aber du hast ja noch ein anderes Hobby und du bist ja gut im wahrsten Sinne des Wortes damit gefahren, deine Hobbys zum Beruf zu machen. Du bist ja schon immer Radfahrer beim RC Concordia 86, richtig?
Ja.
Und dann hast du angefangen, also du radelst nicht normal, weil du bist ein Schöngeist und ein Hipster. Auf was radelt man, wenn man so radelt wie du? Du fährst ja nicht Fahrrad.
Also los ging es bei mir eigentlich ziemlich am Anfang vom Atomic 97, 98. Da hatte ich schon so als Proto-Hipster natürlich so ein Stahlrahmen-Rennrad, weil damals musste man ja als Grafiker in der Werbeagentur wie heute auch ein altes Rennrad haben, um cool zu sein. Und dann hatte ich aber einen Freund, der früher schon mal das Ganze sportlich betrieben hat und im Verein gefahren ist als Teenager und der hatte auch noch sein altes Rennrad und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, wollen wir mal Rennrad fahren gehen? Und ich, wie meinst du jetzt das? Und er, ja so richtig, eine Tour. Und ich so, du meinst über die Stadtgrenzen hinaus oder was? Und er meinte, ja, lass uns doch mal so Richtung Wolfertshausen oder was fahren und dann haben wir das gemacht, Sonntagnachmittag mit 2 Promille Restalkohol und da habe ich dann Spaß und Freude dran gefunden und dann haben wir das regelmäßig gemacht und auch intensiv und im Verein bin ich dann eigentlich nur deshalb gelandet, weil man, wenn man im Winter trainieren wollte, dann ging das früher im Olympiapark, ich glaube in eine dieser Hallen war das, wo man, wenn man in einem Münchner Radverein war, im Winter fahren konnte im Kreis rum. Und deshalb bin ich in den Verein eingetreten.
Ach, das sind diese Bahnen, wo man dann so richtig schräg drin hängt, oder was?
Es gibt ja heute leider kein Velodrom mehr in München. Gab es früher auch im Olympiapark. Das ist leider abgerissen worden. Das ist in der Olympiahalle für 6-Tage-Rennen. Das wird immer wieder eingelagert. 6-Tage-Rennen gibt es auch nicht mehr. Das heißt, es war nur so eine Tartanbahn im Oval.
Wo man im Kreis fahren konnte.
Genau.
Das war halt das Winter- und dann bist du Fahrradreparateur geworden oder hast einen Fahrradladen eröffnet?
Also, dass ich jetzt tatsächlich hauptberuflich in der Fahrradbranche arbeite, hat verschiedene Stufen gehabt. Das erste war, dass ich eben in der Zeit nach dem Atomic Café schauen musste, wo ich bleibe und wo ich meinen Lebensunterhalt mit bestreiten kann. In der Zeit, als ich als Grafikfreiberufler nochmal gearbeitet habe, habe ich mich in so einen kleinen Fahrradladen in Schwabing eingekauft. Da konnte ich mich für ein kleines Geld beteiligen dran. Und das war dann quasi das erste Mal, dass ich professionell in der Fahrradbranche gearbeitet habe. Da war ich ein Jahr dabei, aber das war so konzipiert, dass es nicht wirklich gereicht hat, dass drei Leute davon leben. Mhm. Da hätte man sich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Deshalb bin ich da dann wieder raus. Und ich habe dann, ich glaube 2017, 2018 oder sowas, da hat der Bianchi Store in der Schrannenhalle einen Store Manager gesucht. Und da habe ich mich dann beworben und bin genommen worden. Und dann habe ich angefangen, bei Bianchi in der Schrannenhalle zu arbeiten.
Sie hören Bayern 2, der Talk, heute zu Gast Christian Heine. Wir haben es gerade schon gehört, der Clubbegründer vom Atomic Café zusammen mit Roland Schunk und auch ein begnadeter Fahrradreparateur und Fahrradfahrer. Jetzt haben wir gerade schon gehört, nach dem Schluss vom Atomic Café bist du eingestiegen ins Fahrradverkaufsgeschäft. Jetzt bist du mittlerweile Fahrradreparateur beziehungsweise bist eher beim Fahrradbau tätig. In München.
Ja, Fahrradbauer ist nicht ganz richtig, weil das sind dann immer sogenannte Dream Builds, wenn Kunden sehr viel Geld investieren wollen und ein ganz individuell aufgebautes Fahrrad wollen, dann kann man von Aufbau sprechen. Ich arbeite in einem Fahrradladen, der ein paar interessante Sportmarken hat, Bianchi, Cannondale, Ridley, und da mache ich die Werkstatt. Das heißt, ich baue Neuräder auf oder mache Reparaturen.
Und was machst du sonst noch so den ganzen Tag?
Du, das ist ein Fulltime-Job. Zumindest 4 Tage die Woche mache ich das. Mhm. Ich wollte auch mal ausprobieren, wie das ist mit dem Game-Changer 4-Tage-Woche. Aber es ist natürlich finanziell dann relativ knapp. In der Fahrradbranche muss man üblicherweise am Samstag arbeiten. Da hatte ich aber keine Lust mehr drauf. Und das habe ich jetzt mit meinem Arbeitgeber so vereinbart, dass ich das auch nicht muss. Und ja, was mache ich ansonsten noch? Ich habe mich jetzt ein bisschen engagiert, wieder im Konzertbereich und Partybereich. Im ehemaligen Gasteig, im Live Evil Club, und habe da wieder mal eine Partyreihe gestartet nach 10 Jahren Pause.
Das lief wieder mit Roland Schunk zusammen. Obwohl ihr euch ja gezofft habt, ist ja bekannt wie die Muppet-Opas.
Richtig, aber Atomic Café, die Marke gehört uns beiden. Das heißt, alles, was unter dem Namen Atomic Café passiert, das muss ich mit dem Roland zusammen machen, ob ich will oder nicht.
Sag, und deine Lebenslautstärke, die wurde ja wirklich von total laut, von heute auf morgen auf total leise gedreht. Wie lange hat es gebraucht, dass du dich an dieses Decrescendo gewöhnt hast?
Ach, tja, ich bin ja noch gar nicht angekommen am Ende meines Lebens, weißt du, das Atomic Café.
Ich meine jetzt einfach von diesem Grundrauschen, 8 Stunden im Büro und dann zack in den Club und dann lauter Kiddies, Geschrei, Alkohol, Drogen, Sex, Gedönse und dann wieder zack ins Büro und plötzlich sitzt du halt in Wolfratshausen auf dem Fahrrad oder im Flagship Store oder in der Fahrradwerkstatt, das ist ja wesentlich leiser.
Ja, wobei Fahrrad gefahren bin ich ja wie gesagt seit Anfang an vom Atomic Café, ich glaube 97 oder so, habe ich angefangen regelmäßig Radsport zu machen. Und ich habe ganz erstaunlicherweise sogar während der Nullerjahre, also spät 90er und Nullerjahre, Wahnsinniges noch für meine Begriffe an sportlichen Leistungen geliefert, im Radbereich Marathons gefahren und so weiter.
Ja, aber du warst immer in Bewegung, es war immer ein Alarm und dann plötzlich kein Alarm mehr.
Ja, ich hatte mehr Zeit zum Radfahren, was nicht bedeutet, dass ich es auch gemacht habe, aber theoretisch zumindest. Und es waren 2 Jahrzehnte, wo extrem viel los war, wo ziemlich viel passiert ist, wo, wie du schon sagtest, dauernd Alarm war und Party und hier und dort. Und dann war mal Ruhe, aber das ist ja dann durchaus erholsam. Ja.
Naja, aber manchmal hat man schon bei dir den Eindruck gehabt, da hast du dann gefühlt, hattest du ein bisschen einen Tee und hast dann auf Facebook oder auf einschlägigen Netzwerken hast du dann manchmal schon ein bisschen gepoltert und dich beschwert über den Relevanzverlust und die Zeitenwende. Was waren das für Momente, an denen du dich dann so in die Öffentlichkeit gewagt hast und dann so rumgepoltert hast?
Gerantet. Du, das habe ich eine Zeit lang regelmäßig gemacht, schon klar. Und das kann gut sein, dass da auch öfter mal Alkohol im Spiel war. Aber ich war natürlich unzufrieden, weil du hast vorhin schon mal erwähnt, ich bin 50 geworden, habe über 20 Jahre lang hier Münchner Kultur mitgestaltet. Insgesamt waren es weit über 2000 Konzerte, die im Atomic Café stattgefunden haben. Und wir haben es ja immerhin geschafft, dann doch ordentlich Aufmerksamkeit auch überregional zu bekommen. Auch in England wusste man Bescheid, was das Atomic Café ist. Wir sind sogar mal gefeatured worden im NME. Und wir hatten viel Pop-Tourismus aus UK. Also wenn Bands gespielt haben bei uns aus England, dann hatten wir oft mehr als die Hälfte Engländer im Laden, weil zu Hause die Band schon so groß war, dass man sie nicht mehr im kleinen Clubrahmen sehen konnte, aber bei uns eben noch. Und ja, das ist von heute auf morgen weggefallen.
Hast du dich nicht gewertschätzt gefühlt mehr?
Ja, kann man so sagen. Also es hat ja auch niemand einen Finger krumm gemacht, um irgendwie dafür zu sorgen, dass wir irgendwie weitermachen können in der Stadt.
Warum glaubst du, halten dich die Leute für schwierig?
Das ist immer so, wenn du lange selbstständig warst und dann zurückkehren sollst in ein Angestelltenverhältnis mit Vorgesetzten. Da wird natürlich zu Recht davon ausgegangen, dass man anders auftritt den Vorgesetzten gegenüber, dass man mit denen auf Augenhöhe redet und nicht als Angestellter oder Untergebener. Da erwartet man dann auch einen gewissen Respekt und dass man ernst genommen wird und dass einem zugehört wird. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und,
aber du bist ja nicht respektlos.
Nee, das nicht. Aber ich bin es natürlich gewohnt, mitzugestalten, ja, was so passiert in einem Geschäft, eben als Unternehmer. Und wenn das dann nicht mehr von Interesse ist, dann ist es natürlich erstmal schwierig, damit umzugehen. Ne? Da kann man dann sagen, okay, ich tue jetzt einfach nur noch das, was mir gesagt wird und halt ansonsten meine Klappe. Aber an den Punkt muss man auch erstmal kommen. Normalerweise sagt man immer, Moment mal, was hältst du davon, und will sich da kreativ mit einbringen und hat selbst Ideen. Die sind ja nicht auf einmal weg, nur weil man 50 geworden ist. Und da kann es dann passieren, dass man eben an Leute gerät, die sagen, was willst du eigentlich? Lass mich in Ruhe. Mhm. Das ist häufig der Fall. Ne?
Was ich auch noch interessant fand, ist, dass du mit dem Ende vom Atomic Café mit 50 ja eine Kundschaft in Anführungszeichen hattest, die sehr, sehr jung war und sehr studentisch. Wie ist denn das, wenn man dann quasi selber schon erwachsen ist, sich aber noch in so einem Popkultur-Jugendbereich umgibt? Hast du dich erwachsen gefühlt oder hast du das Gefühl gehabt, ist es passt jetzt, weil ich bin diesem Business Field rausgewachsen?
Nee, weil ich war ja schon 32, als ich das Atomic Café aufgemacht habe, 97. Das heißt, ich war auch schon vorher 15 Jahre lang unterwegs auf Konzerten und im Nachtleben, zumindest mal 10 Jahre, die ganzen 90er hindurch. Und das Schöne am Atomic war ja, dass da verschiedene Jugendkulturen zueinander gefunden haben, die vorher nicht unbedingt Kontakt hatten, wie zum Beispiel die 60s-Szene, die es quasi als Jugendsubkultur seit den 80er Jahren in jeder größeren Stadt der Welt gibt. Mods und Beatniks, die 60er Jahre Musik feiern, die Mods mehr den Soul, die Beatniks mehr den Garagenrock. Sowas gibt's in jeder größeren Stadt weltweit. Und dann eben die Britpop-Bewegung, die daraus erwachsen ist. Da gibt es ja auch teilweise Übereinstimmungen mit den Outfits, Parkas, Fred Perry-Shirts,
Aber gibt es das alles noch so?
Sagen wir es mal so, das ist ja, also das ist jetzt eine andere Frage. Ich wollte gerade noch sagen, dass im Atomic Café was Tolles passiert ist, weil da nämlich jedes Jahr eine neue Generation junger Leute, Teenager, das für sich entdeckt hat und sich damit identifizieren konnte. Ja, auf einmal gab es in der Mod-Szene, die vorwiegend aus Generation X-Leuten bestand, auf einmal gab es da Nachwuchs und 15-, 16-Jährige haben auf einmal auch Parkas angezogen und sich die Haare so geschnitten. Das war ein total frischer Wind für diese Szene. Und die Britpop-Indie-Szene und die 60s-Szene, die viel gemeinsam hat, die hat dann auch so richtig zueinander gefunden. Am Anfang sind die Leute noch explizit am Britpop-Abend ins Atomic gegangen, dann sind sie mal am Samstag zum 60s-Abend gegangen und haben gesagt, hey, auch voll geil, Wahnsinn. Und das hat sich dann total vermischt. Und es gab jedes Jahr neue Leute, die dazugekommen sind. Ja, dadurch, und die Alten sind aber geblieben. Das heißt, wir hatten eine wunderbar durchmischte Szene, was das Alter betrifft. Nämlich Generation X-Leute, die in den 80er Jahren jung waren und ihre erste Begegnung mit Popkultur hatten, aber eben dann auch Leute, die erst so in den 90er oder Nuller Jahren dazugekommen sind. Und das war ein ganz wunderbarer Austausch, sehr kreativ und hat großen Spaß gemacht. Ne? Und auch als ich dann schon 50 war, da waren ja dann auch noch 20 andere 50-Jährige, die einfach nie ihren Platz an der Bar verlassen haben, an der Cocktailbar, und trotzdem 3 oder 4 Mal die Woche gekommen sind. Mhm. Und die jungen Leute. Und am Anfang gab es dann noch so gewisse Vorbehalte. Ich kann mich noch erinnern, als die Claude vom Prinz zum Beispiel sich mal darüber aufgeregt hat, dass so viele junge Leute jetzt kommen würden. Und auf einmal haben sich die jungen Leute mit den alten Leuten unterhalten. Und es ging dann einfach nicht mehr ums Alter, sondern nur noch um die gemeinsamen Interessen, musikalische Interessen, Modeinteressen. Und da war das Alter dann völlig egal. Und das,
endlich kommst du nochmal ins Schwärmen am Ende der Sendung.
Ja, und das hat großen Spaß gemacht. Und
aber
gibt
es
ganz
alles
wichtig
noch, sag?
Nee, ich würde
diese
sagen,
Subkulturen?
Nee, das gibt es inzwischen nicht mehr. Ja. Wir werden sehen, was jetzt passiert da mit der Oasis-Reunion und mit 30 Jahre Britpop, weil ja auch ganz viele der Bands von damals sich überlegt haben, hey, so schön war es nie wieder, warum machen wir nicht einfach wieder mal ein Konzert oder nehmen eine neue Platte auf? Diese Leute, die sterben ja nicht weg mit 55 oder mit 60, ja, sondern die werden älter, die werden aber nie ihre Roots verleugnen und auf einmal nur noch Klassik hören und sich einen Dackel kaufen. Ja. Das heißt, die bleiben ja ihr Leben lang Indie-Rocker, Mods,
Beatniks. Aber du hast mich jetzt auf eine gute Idee gebracht. Ich glaube, ich werde jetzt mit 45 einen Club eröffnen für klassikhörende Dackelliebhaber. Das wird was ganz Besonderes. Da freue ich mich schon drauf. Kannst ja mit dem Fahrrad mal vorbeikommen. Vielen herzlichen Dank für den schönen Studiobesuch, lieber Christian Heine. Das Gespräch finden Sie übrigens zum Nachhören wie immer in der ARD Audiothek. Dort finden Sie übrigens auch Telephobia. Da erzählt die Hostin Lea Geschichten von Menschen, die sich gemeinsam mit ihr trauen, einen Anruf zu tätigen, den sie bisher eher vermieden haben. Und das gibt schöne Geschichten in die Vergangenheit. Die ganze Geschichte in der ARD Audiothek. Auch am Samstag gibt es ein Talkie auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft dann Sven Hannawald.